Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. 2 Jahre Pandemie und nun der Krieg. Die Welt ist aus den Fugen gerissen. Die Kosten sind gewaltig, die Wirtschaft ist ausgebremst. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer und selbst für Wohlhabende wird es enger überall auf der Welt und sogar im reichen Deutschland. Folgen von Pandemie und Krieg, immer mehr Armut und soziale Ungleichheit. Darüber wollen wir jetzt diskutieren im Wortwechsel. Ich freue mich über diese Gäste. Clemens Fuß, den Präsidenten des Münchner IFO-Instituts. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, der praktische Philosoph Stefan Gosepart und die Soziologin Nicole Meyer-Ahoja. Ich begrüße Sie alle herzlich hier im Wortwechsel und gleich meine erste Frage an Sie alle. Die Wachstumserwartungen sind jetzt deutlich nach unten geschraubt. Die neuen Zahlen liegen bei knapp über 2% für Deutschland. Die Inflation dafür sehr hoch, vielleicht demnächst sogar zweistellig. Und viele Bürger sind finanziell am Limit. Zerreißt das unsere Gesellschaft oder könnte sie auch enger zusammenrücken, Herr Fuß?
Zunächst mal ist klar, die hohe Inflation, der Energiepreisanstieg ist ein Problem für alle Menschen, bei denen es knapp ist. Wer besser gestellt ist, kann sich das eher leisten. Da gibt es eben auch Belastungen. Aber es ist klar, für diejenigen, die niedrige Einkommen haben, wird es schwieriger. Und das führt dann auch zu dem, was die Politik tun kann und meines Erachtens auch tun sollte. Es wird ja immer wieder von der Politik verlangt, sie sollte jetzt diese Lasten irgendwie aus der Welt schaffen. Was tut die Bundesregierung gegen die hohe Inflation, wird immer wieder gefragt. Dann kommen Ankündigungen wie, wir senken jetzt die Benzinpreise. Dabei ist klar, aus der Welt schaffen kann die Politik diese Lasten nicht. Man kann sie aber umverteilen und man kann die Schwächsten schützen. Das bedeutet allerdings, dass die Stärkeren nicht nur die Lasten tragen müssen, die sie sowieso treffen durch die höheren Energiepreise, sondern obendrauf kommt noch der Transfer zugunsten der Schwächeren. Das ist eine Form von Versicherung, für die der Staat da ist. Und so kann und sollte man reagieren. Das heißt, statt breite Entlastung zu versprechen, gezielte Entlastung für einige.
Das Stichwort Umverteilung, der praktische Philosoph Stefan Gosepart von der FU Berlin, ist das für Sie gleich der Punkt, an dem Sie einhaken?
Also positiv einhaken. Ich stimme nämlich ganz zu. Und ich meine, das hat die Pandemie uns ja eigentlich auch gezeigt, dass auch die Lasten der Pandemie ungleich verteilt waren, also wenigstens die sozialen Lasten. Und da muss man jetzt nicht nur an die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger denken, sondern auch irgendwie an die unteren Schichten. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir doch irgendwie wieder eine stärkere Diskussion über Umverteilung in dieser Gesellschaft. Letztendlich aus Gerechtigkeitsgründen, also aus moralischen Gründen, aber auch, damit die Gesellschaft ihren solidarischen Zusammenhalt behält und so funktionieren kann. Und ich glaube, das hat auch die Pandemie schon gezeigt. Und wenn jetzt der Krieg und die Energiekrise weiter anhält, werden wir das auch sehen, dass am Anfang es eine große Welle der Solidarität und des gemeinsamen Miteinander gibt und dann auf einmal aber irgendwie die Sache zu zerbrechen droht, weil die Leute auf einmal merken, einige trifft es härter als andere. Und das muss irgendwie durch eine geschickte Umverteilung abgefedert werden.
Nicole Meyer-Ahoja, Sie arbeiten mit dem Schwerpunkt Arbeit in Unternehmen und Wirtschaft an der Uni Göttingen. Muss sich da in der Arbeitswelt fundamental etwas ändern? Im Prinzip die ganze Agenda-Politik von Gerhard Schröder wieder umgedreht werden?
Ja, das wäre schon eine ziemlich gute Idee, wenn wir über Umverteilung reden. Denn tatsächlich haben wir in den letzten Jahrzehnten eine langfristige Entwicklung gehabt, die dazu geführt hat, dass die Unterschiede zwischen Arbeitenden größer geworden sind in Bezug auf Beschäftigungsverhältnisse. Also Riesenunterschiede zwischen denen, die noch in stabilen Jobs, in Stammbelegschaften sind und denen, die in prekären Randbelegschaften sind. Auch die Einkommen aus abhängiger Arbeit haben sich auseinanderentwickelt. Die Schere zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Und tatsächlich würde ich meinen Vorrednern zustimmen, dass es in der Pandemie eine Zuspitzung von diesen Tendenzen gab. Hat auch was mit sozialer Sicherung zu tun. Also insofern ist Ihr Verweis auf die Agenda-Politik, auf die Hartz-Reform eindeutig richtig.
Frage an Veronika Grimm, Sie als Wirtschaftsweise. Sind Sie eigentlich überrascht zu hören, dass von den reichen Staaten gerade Deutschland besonders betroffen ist von den Folgen der Pandemie und auch des Krieges in der Ukraine?
Das ist zum einen so und so richtig überrascht das auch nicht, weil wir natürlich viele Themen so ein bisschen ausgelagert haben. In der Energieversorgung haben wir uns sehr auf billige russische Energie verlassen und nicht diversifiziert. Das wurde immer angemahnt, aber hat eigentlich wenig Gehör gefunden. Bei der Verteidigung haben wir uns auf die USA verlassen. Auch im Handel sind wir sehr abhängig, zum Beispiel von Exporten nach China. Insofern ist es natürlich so, dass wir da vor vielen Herausforderungen stehen. Und ich glaube, das ist auch eine Gratwanderung. Wir müssen sicherlich sehr stark darauf achten, dass untere Einkommensschichten und auch mittlere Einkommensschichten diesen Wandel, den wir jetzt erleben, werden müssen, mitgehen können. Also dass es sozial abgefedert wird, die Transformation. Aber wir müssen gleichzeitig auch darauf achten, dass wir jetzt eben auch mit der Politik, die jetzt vorangetrieben wird, Wachstum und Wertschöpfung in Deutschland ermöglichen, damit eben auch die Finanzkraft da ist, um die soziale Abfederung zu erreichen. Und man muss, glaube ich, den Menschen sehr stark kommunizieren. Es muss Mut zu dieser Veränderung geben. Es wird sehr tiefgreifende Transformationen geben müssen. Wir müssen diese Themen angehen und man muss, glaube ich, politisch argumentieren, dass man es sozial abfedern wird, aber sehr zielgerichtet, wie ja auch schon gesagt wurde. Man wird nicht alle bedenken können. Wir müssen entweder zahlen, die Wohlhabenden, um jetzt Umverteilung zu realisieren, oder die zukünftigen Generationen, wenn das über Schulden gestemmt wird, was ja auch oft vorgeschlagen wird. Aber das hat eben auch Kosten in der Zukunft. Und wir müssen achten, dass wir jetzt Fachkräfte ausbilden, damit eben jetzt auch neue Wertschöpfung ausgelöst werden kann.
Nun hat zur Bewältigung der aktuellen Situation ja die Bundesregierung Hilfspakete geschnürt, nach der Pandemie nun auch für die Belastung durch den Krieg, die hohen Energiekosten, für Nahverkehr, für die Familien, für die Kinder. Ist das alles gut, aber noch kein Konzept, Frau Meyer-Ahuja?
Ich glaube, dass das schon gut war, dass es in der Pandemie zum Beispiel dazu geführt hat, dass der Wirtschaftseinbruch nicht direkt durchgeschlagen ist auf die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel. Wir haben aber trotzdem gesehen, dass sich Ungleichheit zwischen Arbeitenden in der Pandemie weiter verschärft hat. Also beispielsweise dadurch, dass diejenigen, die in Präsenz arbeiten mussten, in der Industrie, auch in personenbezogenen Dienstleistungen, teilweise in Kurzarbeit gegangen sind mit enormen Einkommenseinbußen, während andere, die im Homeoffice waren, weiter ihre vollen Löhne bezogen haben. In dem riesengroßen Niedriglohnsektor, den wir in Deutschland mittlerweile haben, ist uns das Einkommen ohnehin nicht genug, um die Existenz zu sichern. Und ein Kurzarbeitergeld führt dann natürlich erst recht dazu, dass man sich nicht mehr absichern kann. Insofern, glaube ich, brauchen wir da tatsächlich andere Maßnahmen.
Also die Hilfspakete waren schon gut, wenn wir an die Pandemie denken. Wir haben ja wirklich große Teile der Wirtschaft schließen müssen oder die Menschen sind eben von sich aus nicht mehr hingegangen ins Restaurant und so weiter, weil man Angst hatte, sich anzustecken. Und natürlich war das eine riesige Belastung. Allerdings haben wir ja das Kurzarbeitergeld sogar erhöht und haben doch eine unglaublich gute Einkommensabfederung erreicht. Die Frage ist natürlich immer, was ist der Maßstab? Erwarten wir vom Staat, dass er gewissermaßen alle Probleme absorbiert und uns alle zu 100% vor Einkommensschwankungen absichert? Das wäre exzessiv, würde ja auch jeden Anreiz nehmen, selbst etwas zu tun. Oder erwarten wir eben eine anteilige Absicherung, wie wir das eigentlich bei allen Versicherungen haben? Und wenn wir das vernünftigerweise erwarten, dann muss man sagen, man hat sehr, sehr viel getan. Deutschland hat ja einen der ausgebautesten Sozialstaaten der Welt. Es gibt kaum ein Land auf der Welt, in dem so viel umverteilt wird wie in Deutschland. Insofern würde ich da das Glas eher halb voll sehen. Ich würde sagen, wir sind durch anders als andere Länder durch diese Pandemie gekommen mit begrenzten sozialen Härten. Das hätte alles auch viel schlimmer ausfallen können. Klar, man kann immer noch mehr tun. Man wird immer wieder einzelne Gruppen finden. Hier vielleicht die Solo-Selbstständigen, die nicht gut abgesichert waren und bei denen nicht klar ist, dass jeder das Richtige bekommen hat. Es gab auch viele, die zu viel bekommen haben. Es gab Mitnahmeeffekte, es gab Transfers teilweise an Unternehmen, die wahrscheinlich zu hoch waren. Das ist aber unvermeidlich bei einer derart großen Krise. Also insgesamt würde ich sagen, ist die Bilanz schon sehr positiv. Wir sind gut durchgekommen und haben das auch solidarisch getragen. Das schlägt sich darin nieder, dass die Staatsverschuldung extrem angestiegen ist. Und die schwierige Frage ist natürlich die, wie verteilen wir jetzt diese Lasten oder was machen wir mit diesen Lasten, zumal ja jetzt nochmal etwas dazukommt durch den Ukraine-Krieg. Ich glaube, das ist die schwierige Frage. Man kann meines Erachtens nicht sagen, dass es da insgesamt zu wenig soziale Sicherung gegeben hätte.
Also ich glaube auch, Deutschland ist im Vergleich sehr gut durch die Krise gekommen, auch durch diese Maßnahmen. Aber jetzt sollten wir uns, glaube ich, zwei Sachen klar machen. Der Staat, das sind wir und nicht eine unabhängige Instanz, die ein unerschöpfliches Budget hat. Sie haben da ja auch schon darauf hingewiesen. Wir müssen das auch wieder refinanzieren. Die gleichen wir, die das erhalten haben, kollektiv, müssen es auch refinanzieren, wenn wir es nicht einfach den zukünftigen Generationen auflasten wollen. Und auch dagegen gibt es natürlich starke Bestrebungen, weil die sowieso wegen der Klimakatastrophe ganz andere Schulden tragen müssen. Also das wäre auch ein Stück weit unfair. Und dann sollten wir nochmal bei dem Wir gucken. Wir sind gut durchgekommen, heißt ja sozusagen Deutschland. Das ist aber natürlich ein Player in der Welt. Und wir kommen auch nur zurecht, wenn wir mit den anderen zusammen spielen, wenn sie mir dieses Bild ermöglichen. Und das heißt, die anderen müssen auch spielfähig sein. Und das heißt, wir müssen uns schon auch angucken, wie steht es mit der Europäischen Union? Wie steht es vor allem mit den Ländern des ehemaligen Ostblocks, die natürlich jetzt gerade durch die Kriegsbedrohung, durch die Flüchtlinge besonders belastet sind und da natürlich auch irgendwie Unterstützung von uns erwarten? Und dann natürlich auch die Pandemie hat das gezeigt, wie ungleich, also insbesondere natürlich bei der Impfung, bestimmte Vorzüge des westlich-kapitalistischen innovativen Systems verteilt werden. Und auch da sehen wir, wenn China jetzt erst sozusagen die Omikron-Welle voll abkriegt und deshalb wahrscheinlich auch eine ganze Weile wirtschaftlich Schaden nehmen wird, dass wir doch alle zusammenhängen. Wir müssen daran interessiert sein, dass zum Beispiel die Pandemiefolgen weltweit bekämpft werden. Und deshalb müssen wir uns auch weltweit zu einer größeren Umverteilung entschließen. Und das heißt, wenn wir die beiden Diskussionsstränge zusammenkoppeln, wir müssen in gewisser Weise den Gürtel enger schnallen, um die Schulden, die wir jetzt gemacht haben, zu refinanzieren. Aber wir müssen auch wegen der Umverteilung, die wir weltweit machen müssen, wahrscheinlich was abgeben. Das heißt, die nächsten Jahre werden wahrscheinlich nicht mehr so fette Jahre sein können.
Frau Grimm, erfordert das eine völlig neue Wirtschaftspolitik, eine völlig neue Sichtweise?
Ja, ich glaube, es erfordert erstmal den Mut tatsächlich zur Veränderung. Und ich würde da vollständig zustimmen. Wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir uns mit Blick auf zukünftige Herausforderungen jetzt auch in der Europäischen Union aufstellen. Deutschland ist ja in die Corona-Krise mit einem sehr, sehr niedrigen Schuldenstand reingegangen, 60%. Wir sind jetzt auch auf einem Schuldenstand, der uns noch fiskalische Spielräume gibt, um Krisen abzufedern. Und das ist auch gut so. Aber wir müssen eben auch sehen, dass wir jetzt erleben, in diesem Jahrzehnt ist das ja besonders auffällig, dass eine Krise nach der anderen kommt. Das bedeutet auch, man muss damit sehr, sehr sorgsam haushalten. Aber man muss auch bereit sein, mit anderen zu kooperieren. Es gibt ja jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine viele Herausforderungen, denen die Länder gegenüberstehen, zum Beispiel im Osten Europas oder eben auch Länder, die mit einer höheren Staatsverschuldung schon in diese Krisen reingehen. Und da müssen wir uns natürlich überlegen, wie schaffen wir es denn jetzt in der Europäischen Union einen Zusammenhalt zu bilden in dieser neuen sicherheitspolitischen Lage auch, weil wir sind ja sehr darauf angewiesen, diese ganzen Resilienzthemen, diese Energiesicherheit, Verteidigungsfähigkeit, das müssen wir alles sehr stark auf europäischer Ebene vorantreiben und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns gemeinsam klug in die Lage versetzen, diese Herausforderungen auch zu stemmen. Und das bedeutet unter Umständen auch, dass Deutschland in den ein oder anderen sauren Apfel beißen muss. Das hat man ja jetzt gerade bei der Diskussion um die Zahlungen für die Energie an Russland gesehen. Man wird ja dauernd mit der Problematik konfrontiert, dass es eben sein könnte, dass russische Energieträger nicht mehr fließen. Und da ist jetzt europäische Solidarität, ein gemeinsames Vorgehen gefragt. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man Risiken eingeht. Wenn man versucht, die Zahlungsströme zum Beispiel nach Russland zu beschränken, kann es eben passieren, dass Russland uns auch den Gashahn abdreht. Nehmen wir das in Kauf, zugunsten einer europäischen Solidarität da ein gemeinsames Vorgehen zu beschließen.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu der Frage, ob wir in Deutschland eigentlich gut durch die Pandemie gekommen sind. Weil ich glaube schon, dass man auch in Deutschland sehen kann, dass in der Pandemie zentrale Schwächen des hiesigen Wirtschafts- und Sozialsystems gut sichtbar geworden sind. Also zum Beispiel die Tatsache, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine Abkopplung von Lohnarbeit und sozialer Sicherung hatten. Dass in der Pandemie plötzlich große Teile der arbeitenden Bevölkerung, nämlich diejenigen, die sich mit Minijobs oder als Alleinselbstständige über Wasser halten, abgeschnitten waren von sozialen Sicherungen, weil sie nicht arbeitslosenversichert sind, weil sie auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hatten. Und dementsprechend wir viele Berichte in den Medien hatten, dass sie von heute auf morgen ohne jede Absicherung, auch ohne Rücklagen, dagestanden haben, weil viele Alleinselbstständige zum Beispiel diese Rücklagen nicht besitzen. Wir haben festgestellt, dass wir bei den Beschäftigten mit Niedriglöhnen eine ganz große Gruppe jetzt in dem Land haben, die in dem Moment, wo tatsächlich Kurzarbeit zum Tragen kommt, ihre Existenz nicht mehr sichern können. Wir haben festgestellt, dass unser öffentliches Gesundheitswesen nicht ausreichend war, um auf so eine Pandemiesituation gut zu reagieren. Wir hatten enormen Personalmangel in der Pflege, der was damit zu tun hat, dass die Löhne und Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren sich massiv verschlechtert haben im Zuge von zunehmendem ökonomischen Druck auf das Gesundheitswesen. Und ich denke, das sind wichtige Lehren aus der Pandemie, die dazu führen, dass wir darüber nachdenken müssten, ob zum Beispiel in Bezug auf öffentliche Dienste nicht der gesellschaftliche Bedarf das Ausschlaggebende sein sollte und wir dort andere Investitionspolitik brauchen. Das würde aber heißen, dass wir zum Beispiel über Austeritätspolitik und Schuldenbremse nochmal anders nachdenken müssten. Von daher bin ich schon der Ansicht, es gibt eine ganze Reihe von offenen Fragen, die jetzt auf der Agenda stehen. Dementsprechend auch die Frage, wenn man die Schulden jetzt abbaut, wie wird das getan? Ich sehe momentan nicht unbedingt die Bereitschaft, mit sehr problematischen Entwicklungen zu brechen, an denen man in der Pandemie schlecht vorbeikam. Es geht nicht um eine Abschaffung von Minijobs, es geht nicht um eine Reform des Hartz-Systems, es geht auch nicht darum, stärker in öffentliche Dienste zu investieren. Ab 23 sollen wir die Schuldenbremse wieder haben. Und die große Diskussion über die Aufwertung von jetzt neuerdings als systemrelevant geltenden Tätigkeiten in der Pflege, im Einzelhandel, in der Reinigung, in der Logistik und so weiter, tritt im Moment massiv ins Hintertreffen, weil die Zeichen eher auf Aufrüstung, denn auf Aufwertung stehen.
Also ich würde jetzt nicht unbedingt zustimmen mit Blick auf die Aufweichung der Schuldenregeln. Also ich glaube, fiskalische Tragfähigkeit wird sehr, sehr wichtig werden und man muss sich sehr genau überlegen, wie man sie sicherstellt. Aber was natürlich auch sehr stark unten durchgefallen ist in der Pandemie, sind die Schulen und die Kinder und Jugendlichen, deren ganzer Freizeitbereich, die Bildung, auch die Universitäten. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, weil wir brauchen veränderungswillige, optimistische, jugendliche, junge Erwachsene, die die Transformation vorantreiben, den Wandel gestalten. Und da müssen wir sehr viel tun, um die Menschen mitzunehmen, um sie für die richtigen Berufe zu qualifizieren und auch zu begeistern.
Zwei wichtige Punkte wurden genannt. Einerseits der hohe Investitionsbedarf, um die sozialen Systeme, um die Bildungssysteme, die Infrastruktur aufzuwerten, kostet sehr viel Geld. Herr Gosepart, gerade sprechen wir aber über sehr, sehr viel Geld für das Militär. Wir erfahren auch eine Militarisierung des Denkens im Abwehren der Aggression seitens Russlands. Kann es sein, dass bei dem, was wir da auch finanziell mobilisieren, was auch bezahlt werden muss irgendwann, dass das andere da vollkommen unter die Räder kommt?
Also es kann natürlich sein, hängt jetzt von der politischen Diskussion ab, aber es sollte nicht so sein. Ich meine, im Prinzip ist doch die Grundidee, selbst wenn man keinen überbordenden Gerechtigkeits- oder Moralbegriff der Umverteilung mobilisieren will, dass es wichtig ist, dass diese Gesellschaft funktionsfähig bleibt und die Freiheit, die sie verteidigen will, auch militärisch verteidigen kann, auch nach innen leben kann. Und dafür braucht es bestimmte Infrastrukturen der Solidarität, möchte ich das mal nennen. Und dazu gehört dann eben zum Beispiel auch ein funktionierendes Gesundheitssystem. Und wir haben in der Tat, da hat Frau Meyer-Ayuda vollkommen recht, natürlich erlebt, dass das Gesundheitssystem nicht so funktioniert hat, wie wir uns das erhofft haben. Und das heißt, wir müssen da nachbessern. Das wird teuer werden. Das wird auch nicht so einfach sein, weil wir ja die Fachkräfte nicht ohne weiteres haben. Aber insofern muss man eben beides machen. Und das wird dann wahrscheinlich kurzfristig erstmal heißen, dass wir die Schuldenbremse nicht einhalten können. Aber natürlich, Schulden heißt eben immer Schulden auf Kosten der nächsten Generation. Und auch da gibt es ein Gerechtigkeitsproblem. Das heißt, man darf jetzt nicht einfach die Lasten verteilen auf Leute, die jetzt noch nicht oder ganz jung leben. Und deshalb muss man das im Auge behalten und da einen gerechten Ausgleich schaffen.
Ich glaube, in ganz Europa schauen eigentlich alle auf Deutschland und sagen, Deutschland hatte vorher ein sehr, sehr gut ausgestattetes Gesundheitssystem. Und deshalb gab es bei uns fast keine Fälle, in denen Kranke abgewiesen werden müssen. Richtig, das Gesundheitssystem ist unter Stress geraten, aber es hatte immer noch viel größere Kapazitäten als die anderen Gesundheitssysteme. Und insofern ist die Vorstellung, wir würden das jetzt zukünftig weiter ausbauen, illusorisch. Das wird nicht passieren. Man wird sich schon die Frage stellen, wie kann man sich noch besser auf solche Dinge vorbereiten? Aber die Antwort wird lauten, eher indem man sich europaweit besser abspricht oder man darüber nachdenkt, wie macht man Gesundheitssysteme reagibler, flexibler. Wichtig ist auch, sich klarzumachen, das klappt auch nicht mit mehr Schulden. Das ist, also viele haben ja so die Vorstellung, wenn man nur genug Schulden machen kann, dann klappt das alles. Wir haben es hier zu tun mit realen Restriktionen. Wenn Sie keine Fachkräfte haben, dann bringt es auch nichts, wenn Sie Schulden machen. Die haben Sie einfach nicht. Also wenn wir uns jetzt entscheiden, zum Beispiel mehr Fachkräfte ins Gesundheitssystem zu bringen, dann fehlen die in anderen Bereichen, dann fehlen die in den Schulen und so weiter. Das sind also reale Knappheiten, die man gar nicht ohne weiteres durch das Schuldenmachen ausgleichen kann. Was jetzt die Militarisierung angeht, ich fürchte, ja, die Prioritäten werden sich ändern. Wir werden mehr für Militär ausgeben, wir werden mehr für unser Energiesystem ausgeben. Und das bedeutet leider, Umverteilung wird abnehmen, weil das einfach ein Konflikt ist. Sie können die Ressourcen stärker ausrichten auf Umverteilung oder auf Angebot öffentlicher Güter, also zum Beispiel Militär. Wir werden auch Steuern erhöhen müssen, also auch weniger für Steuerentlastungen. Anders wird es nicht gehen.
Das Ganze ist aber auch ein Plädoyer für mehr Effektivität und mehr Zusammenarbeit, auch international. Frau Grimm, machen wir viel zu viel parallel, jeder in seinem nationalen Bereich?
Ich glaube, in vielen Bereichen ist die Politik zu national ausgerichtet. Und ein Bereich, der da ganz vorne steht aktuell, ist die Klimapolitik. Wir müssen jetzt stärker europäisch denken, weil das europäische Denken uns auch einen ganzen Schritt weiterbringt auf dem Weg zur Energiesicherheit. Es wird ja darum gehen, Erneuerbare massiv schnell auszubauen, viel schneller, als man das jetzt schon vorhatte im Koalitionsvertrag. Es wird darum gehen, erneuerbare Energieträger zu importieren, auch aus anderen Regionen der Welt, aber eben zuallererst aus Europa. Der Green Deal ist da ein guter Aufschlag und es ist jetzt essentiell wichtig, dass auch Deutschland sich sehr stark dafür einsetzt, den Green Deal und die darin vorgeschlagenen Maßnahmen zum Infrastrukturausbau voranzutreiben und auch europäisch vorzugehen bei der Beschaffung von Energie aus aller Welt. Wir müssen uns ja diversifizieren. Wir müssen mehr Lieferbeziehungen aufbauen zu einer Vielzahl an Ländern. Und all diese Themen sollte man europäisch denken, denn wenn man das nicht tut, macht man sich Konkurrenz. Wir heben diese Energieeffekte in Europa nicht. Es gibt ja Standorte, die exzellente Bedingungen für erneuerbare Energien haben. Und das heißt, wir könnten da viel Energiehandel nochmal zusätzlich aufbauen. Und wir machen uns auf dem Weltmarkt um erneuerbare Energie und auch um LNG potenziell Konkurrenz, wenn da jeder alleine losrennt und versucht, Gasmengen oder Wasserstoffmengen zu sichern. Auch da ist es besser, zusammen zu agieren als Europäische Union. Also ich würde denken, das muss sehr stark in den Fokus rücken.
Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat, war das gerade. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur über das Thema Folgen von Pandemie und Krieg, immer mehr Armut und soziale Ungleichheit mit Clemens Fuest, dem Präsidenten des Münchner IFO-Instituts, dem praktischen Philosophen Stefan Gosepat von der FU Berlin und der Soziologin Nicole Meyer-Ahuja von der Universität Göttingen. Mehr Gemeinsamkeiten, mehr größere Einheiten, mehr europäisch denken. Herr Gosepat, würde sich das auch nicht nur was Klimapolitik und auch Energiepolitik angeht, auch zum Beispiel in der Steuerpolitik niederschlagen müssen?
Ja, also insgesamt unterstütze ich diesen Vorschlag, jetzt breiter zu denken über die nationalen Ränder hinaus, ganz entscheidend. Das ist ein Gerechtigkeitsgesichtspunkt, aber es ist auch in unserem nationalen Interesse, gerade als Exportweltmeister müssen wir natürlich daran denken. Aber zum Beispiel Fachkräftemangel werden wir bei der demografischen Entwicklung auch nur beheben können, wenn wir uns stärker öffnen für Immigration und auch für Qualifikation von Immigrantinnen und Immigranten. Wir können das natürlich auch im Ausgleich mit anderen Ländern machen, dass wir auch Fachkräfte im Ausland ausbilden, die dann wiederum auch in einem bestimmten Teil hierher kommen können. Also ich denke jetzt insbesondere an diese Versuche, Krankenpflegerinnen und Pfleger zu gewinnen. Aber natürlich so, dass es keinen Braindrain oder so etwas gibt, also dass wir das nicht den Ländern abziehen, die sie selber genauso dringend brauchen, sondern dass wir da zu einer Win-Win-Situation kommen. Was die Steuersache angeht, das wäre natürlich das Allerbeste. Ich meine, im Prinzip ist so, wenn wir die Steuerschlupflöcher schließen könnten, und das ist natürlich jetzt einfach konjunktiv des real ist. Das können wir nicht. Das ist eben das Problem. Aber die Anstrengungen müssen natürlich international stark vergrößert werden. Dann wäre sehr viel Steueraufkommen zu generieren, das man dann weltweit anders umverteilen könnte. Also insofern ist schon klar, wo wir das Geld herkriegen könnten, fairerweise, also nicht ungerechtfertigterweise. Aber wir kommen da einfach nicht dran. Ja? Und das ist natürlich auch ein Problem bei Steuererhöhungen. Sobald man Steuererhöhungen das Wort noch nicht ausgesprochen hat, ist ein Großteil des Kapitals weg, das besteuert werden sollte.
Dahinter steht ja die Idee, Gerechtigkeit und Solidarität herzustellen, das haben Sie zum Teil ja eben auch angesprochen. Frage in die Runde, ist die Entscheidung darüber, ob gerecht und solidarisch gehandelt wird, unsere Überlebensfrage? Herr Fuest vielleicht zunächst?
Ja, ich glaube, so direkt kann man das nicht sagen. Unsere Überlebensfrage, das ist die Frage zum Beispiel des Klimawandels sicherlich. Ich meine, auch da gibt es Anpassungen. Und Überlebensfragen, das sind jetzt auch Sicherheitsfragen. Und richtig ist, dass wir um diesen Herausforderungen zu begegnen, gemeinsam handeln müssen. Also nicht als einzelne Länder national, sondern international. Und das macht es ja auch so schwer. Extrem ist das beim Klimawandel. Es bringt recht wenig, wenn Europa klimaneutral wird, aber der Rest der Welt lustig weitermacht wie bisher. Das gilt in der Steuerpolitik, das gilt besonders in der Energiepolitik. Frau Grimm hat es schon gesagt, wenn wir über die Zukunft der Energiepolitik nachdenken, dann ist klar, wir müssen Pipelines quer durch Europa legen. In Südeuropa scheint die Sonne bei uns weniger, also erneuerbare Energien werden wahrscheinlich eher im Süden produziert. Gegenüber Russland müssen wir gemeinsam handeln. Kurzfristig, wenn wir ein Embargo beschließen, bringt es nichts, wenn das einzelne Länder tun. Langfristig, wenn wir über Energiesicherheit nachdenken, geht das gar nicht auf nationaler Ebene. Also da müssen wir zusammenarbeiten. Leider ist es bislang nicht gelungen, obwohl wir schon 60 Jahre europäische Integration haben, es ist nicht gelungen, zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu kommen. Es ist nicht gelungen, zu einer gemeinsamen Energiepolitik zu kommen. Deutschland geht hier einen Sonderweg. Andere Länder haben ihre Vorstellungen. Also ich glaube, wenn wir in diesen Bereichen weiterkämen, Sicherheits- und Energiepolitik, dann wäre das schon sehr ehrgeizig und wäre das ein großer Schritt. Mit Gerechtigkeit hat das alles noch nicht so furchtbar viel zu tun, aber die Überlebensfragen liegen, glaube ich, derzeit auch eher woanders.
Geht es jetzt auch darum, dass wir unseren Wachstumsbegriff angesichts der Bedrohung, die wir haben, jetzt aber endgültig auch überdenken müssen, dass es nicht immer nur mit mehr weitergeht? Gerade die Klimapolitik haben Sie angesprochen, Herr Fuß. Wenn wir immer weiter wachsen, immer mehr verbrauchen, würden wir mit dem Klimaschutz sicher nicht vorankommen, Herr Gosepan.
Ja, also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Wir brauchen nicht unbedingt noch mehr Luxusgüter. Aber das finde ich jetzt nicht den entscheidenden Punkt. Den entscheidenden Punkt, also ich meine, ich stimme Herrn Fuß natürlich in gewisser Weise zu, aber in einer anderen Hinsicht möchte ich noch mal sagen, man muss den Konflikt mit Russland jetzt nicht total als einen ideologischen Konflikt sehen. Da sind auch andere Machtinteressen und natürlich auch doktrinäre Interessen im Spiel. Aber wenn man es ein Stück weit als einen ideologischen Konflikt sieht, dann ist es der Konflikt zwischen liberaldemokratischen Staaten auf der einen Seite, und das ist dann wesentlich die westliche Seite, und natürlich autoritären Regimen eher in dem östlichen Gebiet. Also wenn wir diese Auseinandersetzung, die ja nicht unbedingt eine kriegerische sein muss, auch und mit friedlichen Mitteln gewinnen wollen, dann muss unser westlich-liberales demokratisches System attraktiv bleiben. Und es ist attraktiv, und das finde ich ist jetzt also eine Überlebensfrage vielleicht eher des politischen Systems, nicht der Menschheit oder des einzelnen Menschen, aber des politischen Systems, wenn es attraktiv bleibt, indem es einen solidarischen Zusammenhalt gibt, indem es eine bestimmte Form von einer Mindestabsicherung durch einen Wohlfahrtsstaat gibt, der natürlich in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ausgebaut ist, indem es ein solidarisches und gerechtes Miteinander gibt. Und das müssen wir aufrechterhalten. Wir dürfen jetzt, glaube ich, in dem Kampf um diese Überlebensfragen nicht gleichzeitig unser politisches System aufgeben oder gefährden. Und deshalb, glaube ich, sind die Sachen schon gekoppelt. Und dann ist es in der Tat so, und da habe ich jetzt eine positive Hoffnung. Ich glaube natürlich, der Angriff von außen hat uns im Westen in gewisser Weise viele überraschend stärker zusammengeschweißt, und wir sollten das Momentum jetzt einfach nutzen, aus der Europäischen Union viel mehr zu machen, sowohl in Verteidigungsfragen als auch in Wirtschaftsfragen, als wir das bis jetzt gekonnt haben.
Ich würde tatsächlich sagen, dass Demokratie nur vereinbar ist mit einem bestimmten Ausmaß von sozialer Ungleichheit. Also dementsprechend würde ich Herrn Gosepart hier zustimmen, dass also die Frage, wie man das Zusammenleben in dieser Gesellschaft eigentlich organisiert, sehr wichtig ist dafür, wie in Zukunft auch hier zusammengelebt und gearbeitet werden kann. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, deswegen finde ich Solidarität schon eine Überlebensfrage auch für diese Gesellschaft, ist eine Zunahme von Ungleichheit, auch von Armut, die zu Entdemokratisierungstendenzen geführt haben. Also dazu, dass ein wachsender Teil der Bevölkerung an Entscheidungsprozessen nicht mehr teilhaben kann. Das gilt in der Politik, also wir wissen, dass es mit Wahlenthaltungen ist. Das gilt aber auch in Unternehmen, wo Mitbestimmungsmöglichkeiten zurückgedrängt worden sind. Und ich glaube schon, dass wir also nicht jede Möglichkeit, die Gesellschaft oder Wirtschaft in diesem Land zu verändern, als illusorisch abtun können. Also da müsste ich nochmal zurückkommen zu der Frage vorhin, wie ist das jetzt eigentlich mit der Pflege, wie ist das mit dem Fachkräftemangel, wie gut sind wir durch die Pandemie gekommen? Wir sind durch die Pandemie gekommen, weil Pflegekräfte sehr viel mehr Arbeit geleistet haben, weil sie weit über das, was von ihnen zu verlangen war, hinaus eingesetzt worden sind in der Pandemie. Und das hatte die Folge, dass jetzt sehr viele gut qualifizierte Leute abgewandert sind im Wesentlichen.
Mhm. Frau Grimm?
Also ich glaube, ob wir unseren Wachstumsbegriff ändern müssen, das ist so ein bisschen schwierige Debatte, weil es ist natürlich so, dass wir in unseren Marktwirtschaften auch einen Anreiz erzeugen, natürlich in einem sehr freien Wettbewerb der Ideen, mit Geschäftsmodellen Erfolg zu haben und dadurch eben auch die Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man sich darauf einigen muss, stärker darauf zu achten, dass zum Beispiel die Klimapolitik sozial ausgewogen gestaltet wird, dieser Wandel sozial ausgewogen gestaltet wird. Und das war überhaupt nicht immer der Fall. Es war ja so, dass man über die Kaufprämien für Autos, die haben denjenigen genützt, die sich ein Auto kaufen können, die sich Neuwagen kaufen können. Die Förderung von Dachanlagen, Solaranlagen nützen den Leuten, die ein Haus haben. Und da findet relativ viel Umverteilung in die falsche Richtung statt. Und da muss man sich als Gesellschaft, glaube ich, auch ehrlich machen, dass man tatsächlich sozial abfedert und die Menschen mitnimmt, die eben diesen Wandler dann auch mittragen sollen. Im Endeffekt ist es so, dass wir natürlich durch diesen freien Wettbewerb der Ideen auch eine Stärke ausspielen, die in Autokratien nicht ganz so ausgespielt werden kann. Da setzt man ja mehr auf zentrale Planung. Zentrale Planung ist, glaube ich, bei uns nicht so funktionsfähig. Also insofern ist schon diese dezentrale Organisation der Ideenfindung und Umsetzung sehr, sehr sinnvoll in unseren Systemen. Aber wir werden natürlich auch mit den Autokratien eine Art von Zusammenspiel, von Kooperation aufrechterhalten müssen, aus Stabilitätsgründen. Russland bleibt unser Nachbar, China wird ganz wichtig werden, auch mit Blick auf die Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Ohne China, Indien, Russland werden wir global Klimaschutz nicht bewerkstelligen können. Insofern ist natürlich ein Austausch zwischen den sehr stark freien marktwirtschaftlichen Systemen, die demokratisch verfasst sind, und Autokratien auch weiterhin wichtig. Und es wird darauf ankommen, wie man das gestaltet, ohne übermäßig abhängig und dadurch zum Beispiel erpressbar zu sein.
Müssen wir insgesamt jetzt aber auch über unseren Wohlstandsbegriff nochmal sprechen? Friedrich Merz hatte ja gesagt, wir sind jetzt über den Höhepunkt hinweg und vielleicht für eine ganze Weile. Dahinter steht ja so das Denken, na, irgendwann kommen wir wieder dahin und irgendwann sind wir dann wieder materiell da, wo wir vielleicht alle sein wollen. Ist dieser Wohlstandsbegriff, der sich doch sehr auch über das dicke Portemonnaie definiert, eigentlich überholt? Wir haben gesehen, was unseren Wohlstand in der Pandemie ausmacht, wenn Menschen bereit sind, wie im Pflegebereich, sich einzusetzen, über Gebühr hinaus und trotzdem nicht dabei reich zu werden. Sind wir jetzt an dem Punkt, Sie sprachen eben, Herr Gosepart, ein Momentum an, auch in diesem Bereich zu sagen, Wohlstand ist was ganz anderes als das dicke Portemonnaie?
Ja, das hoffe ich auch, dass das so ist. Ich meine, uns in Westdeutschland zumindest ist es ja doch seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Friedensphase extrem gut gegangen. Viele sprechen da sozusagen von der Friedensdividende. Und unser Wohlstand, wenigstens im Durchschnitt, ist ja relativ groß zugegeben. Es gibt eben Arme, die davon nicht entsprechend beteiligt sind. Aber deshalb wird einem gerade, wenn man zu denen gehört, und ich selber gehöre dazu als Beamter, der geschützt ist, da muss einem dann natürlich angesichts des Krieges und so weiter klar werden, wie fragil das für andere Länder ist und in welchem glücklichen Zustand wir gerade sind, für den wir ein Stück weit, egal wie ehrgeizig jemand ist und wie sehr er seinen eigenen Wohlstand verdient hat, gar nichts kann. Die Umstände sind ja zum Teil eben auch glückliche Umstände, dieses Glück ist jetzt für die Ukraine vorbei. Und da muss man sich, glaube ich, dann nochmal besinnen und irgendwie sagen, sollten wir nicht in gewisser Weise Abstriche machen an unserem eigenen Streben nach größerem Wohlstand, wenn wir dafür die Sicherheit gewinnen könnten weltweit, dass wir und die anderen zusammen in Frieden leben können. Und deshalb finde ich zum Beispiel Investitionen in die Sicherheit jetzt nicht immer nur eine zusätzliche Ausgabe, die uns schmerzen muss, sondern eben zu sagen, was ist uns denn im Leben eigentlich wichtiger? Jetzt noch ein weiteres iPhone oder noch ein größeres Auto oder aber eben Leben in Sicherheit? Und ich glaube, die Antwort ist ja ganz klar. Die Frage war ja auch rhetorisch gemeint. Und deshalb muss man einfach sagen, wir müssen in diese Bedingungen der Möglichkeiten eines guten Lebens investieren. Und das heißt, wir müssen dann Abstriche an individuellem Luxus machen und dafür dann in die allgemeine Infrastruktur und allgemeine Sicherheit investieren.
Aber da würde ich gerne kurz eingreifen. Ich glaube, die Betonung von dem Wir, von unserem Wohlstand und so weiter, bringt an der Stelle nicht besonders viel, wenn wir die Thematik der Sendung ernst nehmen, über soziale Ungleichheit zu reden. Wir haben einfach einen größeren Teil der Bevölkerung in diesem Land, deren Problem nicht das größere Auto und das bessere iPhone ist, sondern die Frage, wie am Monatsende die Miete bezahlt werden kann. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass eben Armut trotz Arbeit eine unheimlich große Bedeutung bekommen hat. Deswegen reden wir über Umverteilung. Und anders als wir es jetzt in der letzten halben Stunde getan haben, geht es auch nicht nur um die Umverteilung zwischen etwas besser gestellten, etwas schlechter gestellten Arbeitenden, sondern es geht auch um die Umverteilung zwischen Arm und Reich, zwischen Arbeit und Kapital. Und an der Stelle, denke ich, muss man tatsächlich darüber nachdenken, wie die Gesellschaft eigentlich läuft, welche Verantwortlichkeiten da zu tragen sind. Und ich denke schon, ein öffentliches Gesundheitswesen zum Beispiel ist ein derartig wichtiges öffentliches Gut, dass man da auch stärkere Beteiligung von Unternehmen haben müsste. Die Unternehmenssteuer wird seit Jahren zum Beispiel nicht erhoben. Wenn wir darüber sprechen, dann stellt sich die Sache mit unserem Wohlstand anders dar. Also dann ist es nämlich ganz leicht zu sagen, wir alle müssen den Gürtel enger schnallen zugunsten höherer Ziele. In einer Situation, wo seit Jahren vielen Menschen die Möglichkeit genommen worden ist, Rücklagen zu bilden und sich nach ihren eigenen Maßstäben gut abzusichern, kann das auch leicht zynisch werden.
Herr Fuß dazu?
Also zunächst nur ein Detail. Es ist nicht so, dass keine Unternehmenssteuern mehr erhoben werden, sondern der Anteil der Unternehmenssteuern ist eigentlich seit Jahrzehnten unverändert, der Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen. Man kann sagen, die hätten steigen müssen. Die Vermögensteuer ist was anderes, genau. Also die Vermögensteuer ist in Nettovermögensteuern sind in fast allen Ländern abgeschafft. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, in denen es die noch gibt. Da kann man jetzt lange drüber reden, ob man eine solche Steuer erheben sollte oder nicht. Auch in Deutschland hat sie nie Aufkommen gebracht, die jetzt die Situation, die finanzielle Lage des Sozialstaats irgendwie verändern würde. Also es ist schon so, dass wir noch nie so viel für Soziales ausgegeben haben wie heute. Eine Frage ist sicherlich, erreicht das eigentlich diejenigen, die es brauchen? Oder fließt das, Frau Grimm hat es angedeutet, ist das teilweise so linke Tasche, rechte Tasche? Da würde ich schon sagen, da müsste man vielleicht einiges aufarbeiten. Aber ich glaube nicht, dass man generell sagen kann, dass gerade in Deutschland hier unser Hauptproblem liegt. Ich glaube, alle Gesellschaften haben damit zu kämpfen, dass zum Beispiel sogenannte qualifizierte und weniger qualifizierte Arbeit in den Einkommenschancen divergiert. Das ist ein Faktum. Das wird übrigens durch den Digitalisierungsschub in der Pandemie nochmal befeuert. Gleichzeitig ist es so, dass die Menschen, die es sowieso schon schwerer haben, eher aus bildungsfernen Hintergründen kommen, dass die es jetzt noch schwerer haben, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Frau Grimm hat es angedeutet, wegen der Auswirkungen auf die Schulen. Also ich glaube, das sind die zentralen Probleme. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir die Aufgabe, genug Einkommen zu haben, erfolgreich zu sein im Leben, dass wir das nicht komplett an den Staat delegieren. Man muss schon betonen, wie es Menschen geht in einer freien Gesellschaft, in einer Demokratie, dass hat mit staatlichen Institutionen zu tun, das hat aber auch mit Eigenverantwortung zu tun. Das muss in einem Gleichgewicht sein.
Sie sprechen jetzt Leistung an, Herr Fuß.
Genau, Leistung.
Müssen wir über den Leistungsbegriff reden?
Ja, ich glaube, wir müssen jedenfalls betonen, dass wir das Schicksal der Einzelnen nicht komplett an den Staat delegieren können, sondern das ist ein Gleichgewicht. Es müssen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Menschen, die benachteiligt sind, Chancen haben. Es beginnt mit der Schulpflicht, das beginnt mit vernünftigen Kindergärten, dem Zugang zu Schulen und zu Universitäten, zur Ausbildung. Aber all das ist, glaube ich, auch nicht unser Hauptproblem. Das ist alles verbesserungswürdig, auch in Deutschland, aber wir haben hier eher Stärken. Ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, wie sichern wir diese Grundlagen, die Grundlagen dieses Wohlstands, und dann kommen wir eben doch wieder auf diese Fragen, die woanders liegen, der Sicherheit und der Energiepolitik. Letzter Punkt, die Debatte über den Wohlstandsbegriff, die ist teilweise, glaube ich, problematisch. Ich würde es auch eher so fassen, dass wir stärker über den Teil reden müssen, den wir kollektiv entscheiden. Wir brauchen eigentlich keinen umfassenden kollektiven Wohlstandsbegriff. In einer freien Gesellschaft haben unterschiedliche Menschen einfach unterschiedliche Vorstellungen über das, was Wohlstand ist. Und das ist auch gut so. Es gibt aber einen Teil von Dingen, den müssen wir gemeinsam entscheiden. Zum Beispiel, was machen wir in der Klimapolitik, in der Energiepolitik, bei den öffentlichen Gütern? Nur dort müssen wir gemeinsam entscheiden und entscheiden, haben wir vielleicht zu wenig für Umweltschutz getan und müssen wir mehr tun. Und in diesem Sinne ist dann der öffentliche Teil des Wohlstands neu zu justieren. Aber dieses Philosophieren über den Wohlstandsbegriff insgesamt lenkt, glaube ich, eher von den Problemen ab, weil wir uns nie darüber einigen werden und auch nicht sollten, was Wohlstand ausmacht. Ist es wichtig, ein großes Auto zu fahren? Ist es wichtig, toll in die Ferien zu fahren? Das sehen unterschiedliche Menschen anders. Und wenn man denen sagt, ihr dürft das nicht mehr, ihr habt den falschen Wohlstandsbegriff, dann kriegt das paternalistische Züge und man kommt nicht weiter, weil wir uns darauf nie einigen werden. Ich würde das zurückweisen, wenn mir jemand anderes vorschreibt, was ich gut zu finden habe an privatem Wohlstand. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir gemeinsam entscheiden müssen.
Trotzdem nochmal zum Leistungsbegriff. Also wenn wir viele Arbeitnehmer haben, die sehr viel leisten und dafür trotzdem nicht so viel Geld bekommen, dass sie vernünftig davon leben können, andere aber zu Hause sitzen und in Zeiten von Krisen wie Pandemie oder Krieg sich ihr Vermögen, und das wenn es kein riesiges ist, wunderbar vermehrt, ohne dass sie irgendetwas tun, dann müssten wir doch darüber reden dürfen, wie wir da in der Tat umverteilen. Also, welche Hebel müssen wir da ansetzen, Herr Gosepat?
Also, wir wollen jetzt auch nicht zu lange über den Leistungsbegriff philosophieren, aber lassen Sie mich auf zwei Sachen hinweisen, die beim Leistungsbegriff, wenigstens wenn man ein Leistungsgerechtigkeitstheoretiker wäre, ich weiß nicht genau, ob das einer von uns jetzt ist, aber wenn man sagen sollte, Leute sollten nach Leistung bezahlt werden, dann ist sofort die Frage, wie wird Leistung definiert und an was wird das festgemacht? In unserer freien Marktwirtschaft machen wir das über marktwirtschaftlichen Erfolg. Und das ist wahrscheinlich auch gut so und da kommt der Pluralismus, den Herr Füst angesprochen hat, ja auch rein. Da können unterschiedliche Kunden unterschiedliche Sachen gut finden. Aber der Punkt ist, dass natürlich ein großer Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland ja für festgelegte Löhne zum Beispiel bezahlt wird. Und die Frage ist, wer legt das eigentlich fest? Und da gibt es dann sofort eine Frage, wie wird hier Leistung eigentlich definiert? Und eine andere Sache, darauf weisen Sie ja gerade hin, sozusagen Rentiers, die sozusagen von Kapitaleinkünften leben, gegebenenfalls noch von Kapitaleinkünften, das sie geerbt haben, um jetzt den Teil extrem zu machen, dann ist die Frage, wo liegt hier eigentlich die Leistung? Aber trotzdem haben sie hohes Einkommen und deshalb glaube ich, stimmt es wenigstens als Beschreibung unserer Gesellschaft nicht, dass wir eine Gesellschaft sind, der nach Leistung bezahlt wird. Und ich bin nicht mal sicher, ob wir daraus normativ die These ableiten sollten, es sollte nach Leistung bezahlt werden, weil dann sofort die Frage kommt, leistet nicht gegebenenfalls die Krankenschwester, die Überstunden macht und einen extrem anstrengend und nicht sehr erstrebenswerten Job macht, nicht viel mehr als jemand, der sogar wie ich sozusagen sein Hobby zum Beruf machen durfte und dabei viel Spaß hat. Ja? Und insofern, da könnte man ja sagen, also wenn Leistung zum Beispiel über Mühsal definiert würde, was viele machen, dann leistet die Krankenschwester selbstverständlich viel mehr als ich, weil ich nämlich gar keine Mühsal habe.
Frau Meyer-Ahuja, hängt es für viele Menschen echt von Glück ab, von Talent, von glücklichen Umständen, dass sie besser leben als andere oder andere eben schlechter? Und muss man das in der Tat etwas regulieren seitens des Staates?
Ich halte es auch für schwierig, den Ansatz zu verfolgen, zu gucken, was wir als Gesellschaft glauben wollen, was Menschen nicht mehr tun dürfen. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter, weil letztlich Menschen sehr viel Produktives und Kreatives auch tun, gerade weil wir niemandem vorschreiben, wie er zu leben hat. Und jeder hat andere Ziele. Und ich glaube, ganz wichtiges Thema ist, dass wir da ansetzen, dass wir im Bildungssystem tatsächlich noch mal stärker investieren, wirklich jeden mitzunehmen. Unser Bildungssystem ist immer noch sehr ungerecht. Der soziale Hintergrund der Eltern sagt sehr gut voraus, wo jemand einmal landet. Daran kann man was ändern. Es gibt Länder, die sind da deutlich besser als wir. Wir haben eine eigentlich schlimme Fehlerkultur. Eigentlich ist es ja so, wenn man etwas versucht und damit scheitert, dann ist das doch eigentlich eine Motivation, andere Dinge dann zu versuchen und Erfolg zu haben. Man kann ja aus Scheitern lernen, aber so ticken wir nicht. Ich erlebe es auch im Universitätsbetrieb und an den Schulen sehr oft, dass schon Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene Angst haben, was Falsches zu sagen, Fehler zu machen, zu scheitern, vor die Wand zu laufen. Aber gerade das muss man ja versuchen, damit man seine Grenzen austestet und damit man merkt, was sind die eigenen Stärken, wo kommt man weiter, wo beißt man sich fest. Und das hängt ja sehr stark an der jeweiligen Person. Insofern muss man da Erfahrungen machen und muss auch den jungen Menschen einfach sagen, da müsst ihr Erfahrungen machen. Das ist nicht unsere Kultur, aber da müssen wir viel besser werden, weil unsere Welt wird viel, viel stärker in den Wandel gehen und das wird viel wichtiger sein, dass man da Erfahrungen macht. Wir sind ja in einer Situation, wo wir in einen massiven Fachkräftemangel reinlaufen. Also es gibt keinen Mangel an Arbeit, es gibt einen Mangel an Arbeitskräften und das bedeutet, dass man eigentlich darauf achten muss, dass man den Menschen die Chance gibt, gut ausgebildet zu sein und dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man diese Chance ergreift, dass man dann auch einen Beruf findet, zu dem man beitragen kann, die wird relativ hoch sein. Insofern kommt es eigentlich darauf an, den Menschen auch Chancen zu eröffnen, erstens Berufe zu ergreifen, die ihnen gut gefallen. Wir als an der Universität haben natürlich das Privileg, dass unser Beruf quasi auch Hobby ist, aber man kann auch an vielen anderen Berufen natürlich viel Gefallen finden. Auch im sozialen Bereich gibt es viele Menschen, die das nicht nur als Bürde empfinden, sondern die es gerne machen, die genau in diesem Beruf arbeiten wollen und deswegen sogar einen Lohnabschlag im Vergleich zu anderen Berufen in Kauf nehmen. Dass es dann vielleicht sich nicht so herausstellt, wie man sich es am Anfang vorgestellt hat, das ist wahrscheinlich auch sehr häufig so. Aber ich glaube, da muss man im Bildungsbereich anfangen und vor allen Dingen auch darauf achten, dass Weiterbildung und der Wechsel der Berufstätigkeit besser ermöglicht wird, weil es ja auch sein kann, dass man in einem bestimmten Beruf nicht weiterkommt, dass der Beruf selbst nicht mehr gefragt ist, dass man körperlich an seine Grenzen kommt und umschulen muss, weil man was anderes machen möchte oder muss. Und da müssen wir viel mehr Möglichkeiten öffnen. Weiterbildung wird ein ganz großes Thema werden deswegen.
Trotzdem glaube ich, dass es nicht reicht, allein auf die individuelle Erwerbsbiografie da zu schauen und auf die individuellen Bildungsanstrengungen. Also wenn wir uns in diese Diskussion über einen Leistungsbegriff noch mal einen Moment dran wagen wollen, dann denke ich, sind wir doch in einer Situation, wo sich Leistung eben immer weniger lohnt. Also ich weiß nicht, wer das vorhin gesagt hat, Leistung misst sich vor allen Dingen an Markterfolg. Und das ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, wie man Leistung bewerten kann. Man kann auch über gesellschaftliche Nützlichkeit, über Aufwand und so weiter reden. Und das war in der Tat in den Nachkriegsjahrzehnten auch eher die Definition, die gängig gewesen wäre. Wenn wir jetzt aber darüber sprechen, wie kommt man denn in eine Situation, dass Leistung sich wieder mehr lohnt, auch für arbeitende Menschen, dann müssen wir da schon über den Staat reden teilweise. Also weil staatliche Politik, zum Beispiel eine Politik von Prekarisierung in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass viele Beschäftigungsverhältnisse etabliert worden sind, wo hart gearbeitet wird, gute Leistung gebracht wird, aber die Rendite davon, die Löhne, die Arbeitsbedingungen einfach dem in keinem Maße entsprechen. Und wir müssen auch über Unternehmenspolitik sprechen, die dazu geführt hat, dass soziale Ungleichheit zugenommen hat. Durch Auslagerungsbewegungen, durch den Versuch, Löhne sehr niedrig anzusetzen, unter anderem auch durch die Drohung der Standortverlagerung. Vorhin sagte jemand, wenn man Steuern erhebt, dann sind die Unternehmen sofort weg. Das hat sich in der Pandemie ganz gut gezeigt, dass wir es im Moment mit Rückverlagerungen wieder zu tun haben und so weiter. Wenn wir über Leistung reden, dann dürfen wir nicht in die Falle laufen, nur über die individuelle Bildungsbilanz zu reden, sondern müssen über Strukturen reden, die es eben auch möglich machen, ein Arbeits- und soziales Sicherungssystem zu haben, in dem Aufwand, Mühe sich wieder lohnt und gute Arbeit geleistet werden kann. In der Pflege steht nicht Mühsal im Mittelpunkt, sondern die Sorge um die Patienten, wo sie mit vielen Pflegekräften reden können, die ihnen sagen, sie sind nicht mehr in der Lage, gute Arbeit zu leisten unter aktuellen Bedingungen. Da muss ich was ändern, meines Erachtens.
Ja, also vielleicht darf ich auch noch mal auf die Frage des Leistungsbegriffs eingehen, weil ich glaube, das ist tatsächlich zentral. Wir möchten alle, glaube ich, lieber Wissenschaftler sein, als in so einem harten Beruf arbeiten zu müssen. Trotzdem verdienen wir mehr. In der Marktwirtschaft wird nach Knappheiten bezahlt und da ist auch nichts gerecht dran. Wir haben allerdings ja umfangreiche Mechanismen, um das zu korrigieren. Wer gut verdient, muss die Hälfte seines Einkommens abgeben und wer weniger verdient, gibt weniger ab. Natürlich muss immer wieder verhandelt werden, ist das noch genug? Hinzu kommt aber, wir haben weite Bereiche, da wird ja gar nicht nach Knappheit bezahlt. Und das sozusagen, das Problem ist nicht ein zu viel an Marktwirtschaft, sondern in dem Fall ein zu wenig. Nehmen wir mal die Pflegekräfte, die werden ja gar nicht marktwirtschaftlich bezahlt, sondern da haben wir ein staatlich gesetztes, administriertes Budget. Und wenn Krankenpfleger knapp sind, dann heißt das noch lange nicht, dass die besser bezahlt werden, weil das, was da zur Verfügung steht, das wird politisch bestimmt. Und wenn ich ein Budget habe in einem öffentlichen Gesundheitswesen, das fixiert ist, dann kann ich auch die Löhne nicht erhöhen. In der Marktwirtschaft würden die Löhne steigen. Also die Antwort auf Fachkräfteknappheit in einer Marktwirtschaft ist, die Löhne werden steigen, wenn der Wettbewerb herrscht. Aber das Problem ist eben, wir organisieren gerade mit der Gesundheitsbranche, eine Branche, die eigentlich eine Wachstumsbranche ist, die organisieren wir planwirtschaftlich. Und dann tritt natürlich das Kostensparen in den Vordergrund. Denn in der Planwirtschaft finanziert man ja nicht, indem man Güter verkauft, sondern indem man besteuert. Und wie richtig gesagt wurde, Besteuerung führt zu Ausweicheffekten. Deshalb gibt es da immer einen Kostendruck.
Ist das staatlich organisierte Ungerechtigkeit, Ungleichheit?
Also es ist staatlich organisiert. Das war ja genau der Punkt, den ich auch gerne machen wollte, dass ein Großteil der Löhne in Deutschland eben strukturell festgesetzt wird und nicht am Markt ausgehandelt wird und deshalb genau dieser Effekt nicht eintreten kann, dass bei Knappheit die Löhne steigen. Und das macht man zunächst einmal bedauern, aber es gibt dann auch wiederum andere Gründe, warum das so ist. Der Punkt ist dann nochmal auf dieses Wir zurückzukommen. Dieses Wir ist das demokratische Wir. Wir als Staat müssen uns eben überlegen, wie wir bestimmte Bereiche aufbauen wollen. Wir müssen bestimmte Strukturen unterstützen. Das ist jetzt mehrfach mit Recht betont worden. Bildung ist im Wesentlichen die größte Ressource, die Deutschland hat. Und das Bildungswesen muss stärker ausgebaut und vor allem gerechter und durchlässiger gemacht werden. Und dazu müssen wir investieren. Und wir heißt jetzt wieder demokratisches Wir. Das heißt, wir müssen versuchen, alle Gesellschaftsschichten mitzunehmen und auch eine demokratische Mehrheit dafür zu gewinnen. Und das ist nicht trivial, wie man ja jetzt gerade am letzten Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich gesehen hat. Da kann das so sein, dass es dann doch eine ganz große Gruppe gibt, die nicht mehr bereit ist, das so mitzunehmen. mitzutragen. Und deshalb müssen wir sehen, dass wir eine demokratische Mehrheit da bekommen. Wir mögen ja jeder individuell seine gut begründete Meinung haben, aber Gott sei Dank läuft es nicht in diesem Staat so, sondern wir müssen eine Mehrheit dafür gewinnen. Und die ist an der Stelle wichtig. Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der auch was mit eher gesellschaftlichen Mehrheiten zu tun hat. Der berufliche Erfolg macht sich meines Erachtens an zwei Sachen fest, nämlich einerseits an dem Einkommen, aber andererseits an der gesellschaftlichen Anerkennung. Und wir sind ja mehrere Professoren, wenigstens virtuell hier am Rundfunkstisch. Unser Vorteil ist ja in gewisser Weise nicht nur, dass wir wenigstens einigermaßen anständig Geld verdienen, sondern dass die Tätigkeit, die wir haben, gesellschaftlich hoch anerkannt ist. Und an der Stellschraube, die ist noch viel schwerer zu bedrehen, weil man jetzt nicht einfach der Gesellschaft sagt, jetzt erkennt doch mal irgendwie die Pflegekräfte mehr an. Das ist häufig gesagt worden, da gibt es Applaus vom Balkon, aber man sieht ganz deutlich, dass funktioniert so nicht. Und das ist eine interessante Frage auch eines gesellschaftlichen Wirs, wie wir es schaffen, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Menschen, die sich in diesen Tätigkeiten aufopfern, doch so anzuerkennen, dass sie das Gefühl haben, dass sie tatsächlich sinnvolle Arbeit, gesellschaftlich relevante Arbeit tun. Und natürlich müssen die auch entsprechend belohnt und entlohnt werden, aber sie brauchen eben auch eine gesellschaftliche Anerkennung.
Ich möchte gerne zum Schluss nochmal über das demokratische Wir kurz sprechen. Welche Erwartungen haben Sie auch an die Ampelkoalition, dass wir die Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, nun in etwas anderer Weise als bislang angehen? Und was können wir gewinnen? Glück, Zufriedenheit, auch demokratische Teilhabe mehr und am Ende mehr Frieden, wenn wir da zusammenstehen? Herr Fuß?
Ich würde von der Ampel erwarten, dass sie möglichst sachorientiert sich auf veränderte Bedingungen einstellt und nicht an ideologischen Programmen festhält. Das fällt Parteien nicht leicht und das trifft alle Parteien. Und ich denke, immerhin sehen wir dafür auch Ansätze. Also wir haben einen grünen Wirtschaftsminister, der sieht die Situation und fährt nach Katar, um Gas einzukaufen. Er spricht sich aus für Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine, für Aufrüstung und für das Weiterbetreiben von Kohlekraftwerken. Und nicht, weil es ihm Freude macht, das widerspricht sicherlich seinen Wünschen, seinen ideologischen Vorstellungen, aber er handelt einfach sachorientiert und spricht auch, wie ich finde, sehr offen über die Abwägungsprobleme, mit denen man es zu tun hat. Und das ist eigentlich eine Art von Politik, die ich gut finde, die die Bürger ernst nimmt und ziemlich offen sagt, wir können nicht alle Probleme lösen, wir können bestimmte Vorstellungen, die wir immer vertreten haben, nicht festhalten, sondern wir sehen, die Welt hat sich verändert und wir arbeiten daran, das umzustellen. Das finde ich eigentlich schon mal positiv.
Veronika Grimm.
An vielen Stellen müssen die Koalitionsparteien jeweils über ihren Schatten springen. Einiges wurde ja schon angesprochen. Ich glaube, man muss die Bevölkerung auf Veränderung einstellen und teilweise braucht man vielleicht sogar einen überparteilichen Konsens, in bestimmte Richtungen zu laufen, die stärker auf europäischer Ebene Klimaschutz vorantreiben, die Transformation, Energiesicherheit vorantreiben und auch die Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen, um uns gut aufzustellen für diese Zeit, die jetzt kommt, mit einer stärker machtorientierten Weltordnung in der Welt.
Frau Meyer-Ahuja, sind wir auch gerade nach den Erfahrungen der Pandemie, durch die wir ja mit Wissen und Technologie ganz gut durchgekommen sind, auch gut aufgestellt für das, was jetzt noch kommt?
Das muss man sehen. Also was mich schon besorgt macht, ist, dass wir momentan nicht über die Lehren aus der Pandemie reden in erster Linie. Wir reden nicht über die Aufwertung von Arbeit, über den Ausbau von sozialer Sicherung, Stärkung von öffentlichen Diensten, sondern wir reden im Wesentlichen über die Sicherheitslage, über Militarisierung und Aufrüstung. Und ich fürchte, dass die Projekte, die die Ampelkoalition sich vorgenommen hat, um gerade an diesen für mich ganz zentralen Zukunftsinvestitionen, die über die Arbeits- und Lebensbedingungen sehr vieler Menschen entscheiden, dass diese Ansätze eine sehr viel geringere Rolle spielen werden, als wir bisher gehofft hatten. Ich denke, Demokratie und Frieden gehören auf jeden Fall zusammen und wir können das nicht gegeneinander ausspielen.
Das Schlusswort hat der praktische Philosoph Stefan Gosepark.
Also nochmal, das demokratische Wir ist eben auch ein demokratisches Wir, so wie ich die Situation wenigstens sehe, die diese Zeitenwende mitmacht, die sich selbst korrigieren muss. Also sieht ja immer so aus, die anderen haben sich geirrt, nur man selber nie. Aber das ist ja wahrscheinlich im Durchschnitt nicht wahr. Wir müssen alle unsere Meinung korrigieren. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, in der nächsten Zeit, Frau Grimm hatte das gesagt, einen demokratischen Konsens zu haben, der jenseits von Parteigrenzen irgendwie diese Zeiten Wende mitträgt und natürlich dann dazu führt, dass die zentralen Aufgaben, über die wir heute auch gesprochen haben, eben auch soziale Gerechtigkeit und Frieden, zusammengeht. Und das wird angesichts der Tatsache, dass es damit bedeuten wird, dass wir von vielen liebgewonnenen Vorstellungen Abschied nehmen müssen, für alle von uns hart werden, sowohl ideologisch wie finanziell.
Dankeschön, Stefan Gosepart, der praktische Philosoph der FU Berlin, war das im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema Folgen von Pandemie und Krieg, immer mehr Armut und soziale Ungleichheit. Er diskutierte mit der Soziologin Nicole Meyer-Ahuja von der Universität Göttingen, der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm von der Universität Erlangen-Nürnberg und Clemens Fuß, dem Präsident des Münchner IFO-Instituts, der auch an der Universität München arbeitet. Ganz herzlichen Dank für Ihre Diskussion, Ihre Gedanken, Ihre Anregungen. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. Ich danke fürs Dankeschön fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke. Tschüss. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, auch mit Deutschlandfunk Kultur.